Guten Morgen. Ich habe heute ein Wort für euch, was vielleicht manche etwas, langweilt, weil es eine Bibelstelle sein wird, die gerade im letzten Bibelkursabend auch eine Rolle gespielt hat und der eine oder andere wird sagen, schon wieder, habe ich schon. Aber keine Angst, ich werde trotzdem nicht langweilen. Und es ist wirklich so, wenn wir in dem Bibelkreis sind, ich bin bei Max, wir sind gerade beim Römer, aber es kommt nicht der Römer, soweit verrate ich schon, dann merke ich immer wieder, dass Bibellesen für mich, ich kann ja immer nur für mich sprechen, immer zu kurz kommt. Und das Verrückte daran ist, je mehr ich in der Bibel lese, umso mehr merke ich, dass es zu kurz kommt. Und wenn ich dann noch ein bisschen mehr lese, merke ich, es gäbe eigentlich noch viel mehr Gründe zu lesen. Also wenn euch das Gefühl auch beschleichen sollte, sich mehr mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, nur zu. Es gibt eigentlich nichts Besseres. Heute habe ich für euch aber eine Stelle eigentlich nur mitgebracht, nämlich Johannes 17. Johannes 17 ist heute das Thema. Wir sind in der Bibelarbeit vor allen Dingen auf die Verse 13 bis 26 eingegangen. Ich möchte heute die ganze Stelle mal mitnehmen. Wir werden ein paar Sachen rausarbeiten gemeinsam und am Ende werden wir feststellen, wir haben 5 Botschaften, die wir da drin lesen dürfen. Und diese Stelle ist die Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist, ob sie sitzen oder liegen oder stehen, wird nicht gesagt. Und Jesus weiß, seine Tage sind gezählt. Es ist kurz vor der Kreuzigung, insofern auch da in der Vorbereitung gemerkt, eine vorösterliche Botschaft passt ja auch ganz gut. Und Jesus sitzt nicht nur mit seinen Jüngern dort und verbringt Zeit mit ihnen, nein, er betet für sie. Er betet zu seinem Vater für seine Jünger. Und bevor ich diese etwas längere Bibelstelle mit euch lesen möchte, möchte ich die erste Botschaft schon vorwegnehmen. Die erste Botschaft heißt, dieses Gebet gilt dir. Dieses Gebet, das Jesus Christus für seine Jünger dort spricht, gilt dir genauso wie ihnen. Es gilt zunächst natürlich den Jüngern. Im Vers 9 heißt es, lesen wir gleich auch nochmal, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Und das waren die Jünger, die um ihn herum waren. Aber dann geht es weiter in Vers 20, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das heißt, wenn du an Jesu glaubst, dann ist dieses Gebet genau für dich formuliert. Und alles, was wir gleich darin lesen werden, gilt für dich. Und ich möchte das an der Stelle nochmal betonen. Wir sind so schnell, dass wir Texte lesen, und so schnell, dass wir sagen, ja, das mag ja für das gelten oder die Situation und ja, damals war es ja ganz anders und ist ja 2000 Jahre her. Nein, alles, was Gott uns hier oder was Jesus hier für uns betet, vor seinem Herrn, vor seinem Vater, gilt für dich. Und das dürfen wir auch annehmen. Das steht da nicht drin, damit wir es lesen und sagen, ja, schön wär's, sondern das steht da drin, um zu sagen, so ist es. Amen. Also, egal, ob wir jetzt in Rosenheim sind oder wie damals in Jerusalem, wir sind Gemeinde. Und schon kommen wir in die Textstelle, die ist überschrieben in der Schlacht damit, das Gebet Jesu Christi für seine Jünger. Und für die, die die Bibel heute vielleicht ausnahmsweise nicht dabei haben, oder nicht, wie ich meist dann im Handy einen Text lesen wollen, habe ich es hinter mir nochmal aufgeschrieben. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er mir allem ewigen Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in dieser Welt, diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht mehr von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das seid ihr. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Eine lange Stelle und ungewöhnlich. Ich habe dreimal überlegt, ob ich sie euch komplett mal vorlesen soll und habe mich dafür entschieden, weil es ist ein so wunderschöner Text. Und gleichzeitig ist dieser Text doch eine Herausforderung, weil immer wieder hin und her gesprungen wird und verschachtelte Sätze. Und ich kann euch nur sagen, wie es mir ging. Ich habe diesen Text, glaube ich, 30 Mal gelesen. Und auch beim Durcharbeiten ist mir dann wieder Sachen aufgefallen. Und das ist heute mein Wunsch, dass die Dinge, die mir dabei aufgefallen sind, dass ich die euch so weitergeben darf und kann, dass ihr sie für euch einfach annehmen könnt. Ich habe 5 Botschaften für dich aus Johannes 17 herausgenommen. Die erste Botschaft haben wir schon gehört, es gilt dir. Es gilt zunächst den Jüngern, aber dann auch allen, die danach zum Glauben kommen. Und wenn er betet, und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, wenn Jesus selber betet, wenn Jesus selber etwas sagt, dann wird es auch eintreffen. Jesus ist Gottes Sohn. Wenn Gott gesagt hat, es werde Licht, dann wird Licht. Der Schöpfer hat etwas gesagt und die Schöpfung kam. Das war kein frommer Wunsch. Das, was Gott sagt, passiert. Und wenn Jesus für uns betet, dann können wir davon ausgehen, dass das auch genau so geschieht. Amen. Alles, was Jesus in seiner Zeit auf der Welt gesagt und gemacht hat, hat er in der vollkommenen Vollmacht Gottes getan. Nicht in seiner eigenen Kraft, nicht in der Weisheit der Schriften, sondern weil er Gottes Sohn war. Und seinem Gebet dürfen wir deswegen vertrauen. Es ist kein menschliches Gebet. Es ist ein wahrhaft göttliches Gebet. Also es gilt dir und du kannst vertrauen, dir sicher sein, dass es eintrifft. Die absolute Wahrheit auch über dein Leben spricht. Nicht nur der Leben der Jünger damals. Und die Botschaft danach, die Botschaft 2 ist, wir sind in dieser Welt und dieses Gebet gilt für uns in dieser Welt. Das ist kein Gebet, was nur Ewigkeitscharakter hat, sondern da können wir uns heute schon drauf stellen. Wir sind in der Welt, lesen wir in Vers 15, wo Jesus betet, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Nein, wir wurden bewusst in diese Welt gestellt und wir haben einen Auftrag. Gleich wie, heißt es im Vers 18, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Wir sind hier nicht einfach so, wir sind hier nicht aus Zufall, wir sind hier nicht ohne Sinn und Verstand. Wir sind mit einer Botschaft hier. Alle zusammen, nicht nur die, die hier vorne stehen, nicht nur die in irgendwelchen Diensten sind. Wir alle, die wir im Glauben sind, haben eine Botschaft zu vermitteln. Aber wir sind auch in Bedrängnis. Hier heißt es, die Welt hasst uns in Vers 14. Das ist schon hart. Aber im 1. Johannes 2 ab Vers 15 lesen wir auch, was er damit meint, dass die Welt so schwierig ist. Da heißt es, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist eine klare Unterscheidung. Also entweder du liebst die Welt oder du liebst Gott. Und ich hatte mit diesem Wort lange meine Probleme, weil ich immer gesagt habe, hey, es gibt so viel Schönes auf der Welt. Es gibt Freundschaften, es gibt die Berge, es gibt die Schöpfung, es gibt so viel Tolles, was ich genieße auf dieser Welt, was ich auch als Christ genießen will. Warum muss ich das hassen? Aber der Vers geht weiter und da heißt es dann, denn alles, was in der Welt ist, und dann kommt eine Aufzählung, die Fleischeslust, die Augenlust und die Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Das heißt, es geht nicht darum, dass die Schöpfung und alles jetzt plötzlich verkehrt ist und wir nicht die guten Momente lieben dürfen, sondern es geht darum, dass das, was in die Welt gekommen ist durch die Sünde, dass wir das hassen sollen, weil es uns vom Herrn wegbringt. Das ist unsere Aufgabe dort. Aber auch heißt es hier in dem in dem Brief, in dem Gebet, Entschuldigung, wir werden bewahrt. Die Welt hasst uns, aber wir werden bewahrt. Und Jesus hat das gebetet und wir waren uns ja eben einig, dass das dann auch eintrifft, dass wir bewahrt werden. Punkt. Ausrufezeichen. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Wir sind bewahrt in seinem Namen. Du bist bewahrt in seinem Namen. Du. Ich. Er, sie, es. Nein, es nicht. Wir sind bewahrt. Das Kind. Danke. Danke, Jesse, du hast mein S gerettet. Im Vers 12 lesen wir dann auch noch, dass Jesus seine Jünger im Namen Gottes des Vaters bewahrt hat. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in seinem Namen. Und nochmal in Vers 15 lesen wir, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Dreimal ist es Jesus so wichtig, in diesen paar Versen, dass er betont, du bist bewahrt. Bleib ruhig. Der Herr bewahrt dich. Egal, was du drumherum siehst. Egal, was dich bedrängt. Egal, was dein Herz wirklich schwer macht. Egal, warum dein Bauch krummelt. Egal, was passiert. Du bist bewahrt. Und die letzten Verse aus Johannes 16, also direkt davor, vor Johannes 17, lauten Johannes 16, Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Sie ist überwunden. Sie wird nicht irgendwann überwunden und ihr müsst sie auch nicht überwinden. Er hat sie überwunden. Und darauf können wir uns stellen. Sei getrost, sei getröstet, sei sicher, entspann dich. Jesus hat die Welt überwunden. Und noch etwas ist in dieser dritten Botschaft, und das ist mir so wichtig, Gott schenkt uns da drin auch Freude. Wir können uns da drin freuen, das muss nicht immer so ernst sein. Hans hat es eben gebetet auch. Herr, danke für die Freude. Jerusalem, freu dich. Es heißt im Vers 13, nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe Freude mal nachgeguckt, was ist das denn überhaupt? Also nicht, dass ich das nicht hätte, aber ich dachte, was schreiben denn andere drüber? Eine Definition heißt, eine lebhafte Emotion, häufig begleitet von einem Gefühl der Erfüllung, das der Einzelne erlebt, wenn seine Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden. Die Freude unterscheidet sich also vom Vergnügen durch ihre Dauer und Intensität, aber auch vom Glück, das eher ein Ideal darstellt. Fand ich gar nicht schlecht. Freude ist nicht das kurzfristige Vergnügen, das Aufblitzen, das, was in der heutigen Zeit so häufig gebraucht wird. Hier was, da was, Neues, neuer Clip, 10 Sekunden hier, 20 Sekunden da. Das ist was Tolles, das brauchst du noch und die Jeans musst du kaufen, damit du glücklich bist. Das ist Vergnügen. Aber Freude ist, wenn dein Bedürfnis erfüllt ist, wenn du voll bist, voll von Jesus, voll von Gott, dann brauchst du das Vergnügen nicht. Du kannst es trotzdem genießen, du darfst Skifahren, du darfst irgendwas Schönes machen, aber das ist nicht mehr das, was dich erfüllt. Und diese Freude ist langfristig, sie bleibt und ist nicht immer weg, wenn es nicht die ganze Zeit befeuert wird. Ne? So Vergnügen brauchen wir ja immer alle paar Sekunden neu. Das ist sofort verraucht. Freude, das bleibt länger. Und Glück, naja, Glück, so heißt es hier so schön, ist ein Ideal. Na, das hätte man gerne vielleicht, aber das ist nicht Gott. Seine Freude, völlig, komplett, nicht ein bisschen. Lass dich wirklich dazu anstecken, freudig zu sein, freue dich. Ich meine, was wollen wir mehr, als dass Jesus uns liebt? Das war Botschaft 2. Botschaft 3, Gottes Liebe ist in uns. Jesus selbst ist in uns. In Vers 23 heißt es, ich in ihnen und du in mir, gleich wie du mich liebst. Und in Vers 26, und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus selbst ist in dir. Wenn du ihn als deinen Retter angenommen hast, dann gilt das für dich. Die Liebe Gottes ist in dir. Manchmal musst du mal ein bisschen kramen, ne? Also vielleicht auch mal ein bisschen so den Schutt wegräumen, der so oben drauf liegt oder so. Aber da unten drin, da ist die Liebe Gottes in dir. Er selber ist in dir. Nicht deine Liebe, nicht das, was wir selber produzieren können, sondern das, was von Gott kommt. Wir haben ja als Jahresbotschaft die Liebe. Und Toni hat schon zwei, wie ich finde, super Predigten darüber gehalten. Und ich glaube, das ist wirklich dran. Und ich habe auch selber nochmal drüber nachgedacht, so die menschliche Liebe, die ja doch sehr begrenzt ist. Ich liebe meine Frau und trotzdem kann sie mich in Wahnsinn treiben. Aber ich liebe sie. Und dennoch bleibt es, nein, sie macht nichts dafür, das kann ich ganz alleine. Aber es bleibt eine menschliche Liebe, wenn wir Gott nicht in dieses Verhältnis mit reinnehmen. Wenn wir Gottes Liebe mit in unsere Ehe nehmen, dann werden wir wirkliche Liebe erfahren. Und das wird tiefer sein als alle Verliebtheit, die menschlich ist. Ich würde mich auch in sie wieder verlieben, das ist nicht das Thema. Aber ich bin froh, dass wir da ein Stück weiter schon sind. Und Liebe ist nicht immer einfach und Liebe heißt auch nicht immer einfache Wege zu gehen. Es heißt, Gott liebte die Welt so, dass er seinen eigenen Sohn gab. Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gab. Das ist so eine Botschaft, die ganz ehrlich, da ist bei mir immer was drin, wo ich sage, das kann man doch nicht machen. Ich meine, wir haben selber 5 Kinder. Aber es ist der Ausdruck Gottes wahnsinnig großer, unbegreiflicher und wirklich nicht begreiflicher Liebe, dass er dazu bereit war. Und wenn wir in Liebe etwas tun, und das ist mir auch an der Stelle ganz wichtig, dann tun wir etwas in Liebe. Das muss aber nicht immer positiv sein. Wenn ich jemanden ermahne, soll ich es in Liebe tun. Wenn ich jemanden lobe, soll ich es in Liebe tun. Wenn ich jemanden unterstütze, soll ich es in Liebe tun. Und wenn ich jemanden begrenze, soll ich es auch in Liebe tun. Alles, was wir tun, sollen wir in Liebe tun. Das heißt nicht, dass das vordergründig immer erstmal nett ist. Nett ist das Gegenteil wahrscheinlich von Liebe. Man kann nett und lieb sein, aber häufig ist nett etwas Aufgesetztes, was vordergründig, wie das Vergnügen vordergründig nett ist, aber nicht in Liebe. Wenn meine Kinder falsch laufen, ist es ein Teil meiner Liebe, ihnen zu sagen, stopp, du läufst falsch, du musst einen anderen Weg nehmen. Und das kommt nicht immer liebevoll an. Das muss manchmal auch klar sein, damit es verstanden wird. Und nicht nur Liebe ist in uns, er selbst ist in dir. Gottes Geist ist in dir. In allem, was du tust. Und er hat nicht eine Eintageswoche, nur Sonntag. Der hat eine 7-Tage-Woche. 24/7, wie man heute so schön sagt. Der ist nämlich immer in dir. Der ist in dir in den tollen Stunden im Lobpreis. Der ist in dir im Gottesdienst. Der ist in dir, wenn du eine tolle Zeit mit deiner Familie hast. Der ist aber auch in dir in Zeiten der Trauer. Der ist in dir in Zeiten der Krankheit, der Not. Und der ist auch in dir, wenn du selber nichts mehr spürst. Und er ist in dir, wenn du gute Dinge tust. Und er ist in dir, wenn du schlechte Dinge tust. Wir haben die freie Entscheidung, auch schlechte Dinge zu tun. Aber sei dir gewiss, Jesus ist trotzdem in dir. Und ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Meine Eltern waren in Afrika und Arabien und mein Vater hatte Lust auf ein Bier. Ja, also ist ja verständlich, geht mir ja manchmal auch so. Und jetzt ist es aber so, in den arabischen Ländern kriegst du kein Bier, weil ist ja nicht, ne, für Allah nicht in Ordnung. Und dann ist er in irgendein westliches Hotel gegangen und sagte, ja, habt ihr vielleicht so ein Bier für mich? Und dann haben sie gesagt, ja, ja, klar, haben wir, kein Problem. Und dann kriegt er einen Krug mit einem Deckel. Also, ja gut, also die Fliegen im Biergarten und so, da kennen wir das mit dem Deckel vielleicht, aber was macht ihr hier mit dem Deckel? Ja, ja, der Deckel ist dafür da, dass Allah es nicht sieht. Sei dir sicher, egal was du tust, ob du Bier trinkst oder Wein oder Wasser, Gott weiß, was du tust, ob du da einen Deckel drauf machen willst oder nicht. Ich glaube, das wissen wir alle, oder? Gott ist in dir, wenn du ihn angenommen hast. Wenn du jetzt aber hier sitzen solltest und ihn nicht angenommen hast, ihn nicht in dein Leben eingeladen hast, dann ist das jetzt meine Einladung an dich, das zu tun. Wir werden auch heute nach dem Gottesdienst sicherlich eine Gebetszeit haben. Und dort vorne werden Brüder und Schwestern stehen. Ich bin da, es sind andere Brüder und Schwestern hier. Wenn jemand an der Stelle heute sagt, hey, das ist bei mir noch nicht so. Ich bin vielleicht schon länger auf der Suche, aber irgendwie diesen Schritt bin ich nie gegangen, weil ich nie wusste, ist heute der richtige Tag? Mache ich das richtig? Muss ich dafür irgendwas tun? Nein, du musst nichts tun. Du musst nur Ja sagen. Du musst nur seine Gnade annehmen. Du musst nur da sein und sagen, Herr, ich lade dich ein in mein Leben. Der Rest tut der Herr selbst. Amen. Amen. Er ist in uns und wir sind für ihn geheiligt und ausgesondert. Für Gott ausgesondert heißt es. In mehreren Zeilen heißt es hier, in 17 zum Beispiel, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. In Vers 19, und ich heilige mich selbst für sie, damit sie auch geheiligt seien in Wahrheit. Heiligung heißt, wir sind nicht heilig im landläufigen Sinne, also fehlerlos. Und dann kommt ja noch immer diese kleine indirekte Beleuchtung da oben. Nein, heilig heißt ausgesondert für Gott, ihm zugehörig, in sein Team. Hey, ganz ehrlich, ich möchte in keinem anderen Team sein. Unser Leben ist für ihn. Und dann heißt es in 14, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Also wir bleiben in dieser Welt. Erstmal. In, aber nicht aus. Also, er ist in uns und wir sind von und für ihn hier da. Botschaft 4. Vollendete Einheit ist das göttliche Zeichen in dieser Welt. Durch die Liebe untereinander und die Einheit erkennt die Welt die Macht Gottes. Und dazu möchte ich noch ein paar Zeilen noch mal vorlesen, nämlich Zeile 21 bis 23. Wenn du die zufällig zusammen hast, weiß ich gar nicht, dann kannst du auch gerne mal einblenden, was ein längeres Stück ist. 21 fängt an mit, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Damit, das hat einen Sinn, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir haben ja schon häufiger über Wunder gesprochen. Die Wunder, die Jesu getan hat, waren nicht Wunder aus Barmherzigkeit alleine, sondern die Wunder waren immer Zeichen, dass er der Sohn Gottes ist. Das war immer die Unterstützung, die Bestätigung seiner Botschaft. Es ging nie darum, die Krankheitsquote zu verringern, sondern es ging immer darum, klarzumachen, hier ist der Sohn Gottes selber. Und zum Zeichen, dass das ist, konnte und hat er Wunder getan. Angefangen vom Wein über die Krankenheilung bis hin, dass er Tote auferweckt hat. Und auch hier heißt es, dass auch sie in uns eins sein. Warum? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir sollen eins sein, damit die Welt dadurch erkennt, die sind anders. Die sind eins. Und ich habe, heißt es dann in 22, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, da, auf das sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt, das wird dann nochmal wiederholt, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleichwohl wie du mich liebst. Eine Einheit, die hier beschrieben wird, wie die gleiche Einheit, die Jesus mit seinem Vater hatte. Die gemeinsam da saßen, standen, liegen, weiß ich nicht, die gemeinsam die Welt erschaffen haben. Tausende Jahre bevor er selber auf die Welt gekommen ist. Eine Einheit, die ohne Beispiel ist. Beispiellos in der Welt. Und das soll das Beispiel sein von unserer Einheit. Damit die Welt erkenne, dass Jesus der Sohn Gottes ist und der Retter aller Menschen. Damit die Welt erkenne, dass Jesus in diese Welt gesandt wurde von Gott, dem Vater, und dass Gott uns liebt, wie er seinen Sohn geliebt hat. Liebe und Einheit also nicht Selbstzweck für uns, sondern als Botschaft. Wir werden hier Botschafter, das hat man eben schon, Jesu in dieser Welt. Entschuldigung. Wenn wir es also immer weiter so schaffen oder immer mehr so schaffen, so zu handeln, werden wir seine Botschaft auch in die Welt bringen. Dann werden die Menschen an der Liebe erkennen, zu welchem Team wir gehören. Die Praxis, naja, das macht es dann wieder schwer. In der Theorie relativ einfach. Aber wir wissen ja jetzt, dass es nicht unsere Kraft ist, dass wir es nicht tun müssen, sondern dass er in uns ist. Und wenn er uns das in diesem Gebet zuspricht, dann wissen wir auch, dass es geht. Wir müssen uns nur draufstellen. Botschaft 5 und damit die letzte Botschaft. Wir kommen durch ihn in die Ewigkeit und dürfen dort seine Herrlichkeit sehen. Nicht vielleicht, wir kommen. Vater, heißt es in Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Also die, die du mir gegeben hast, sollen bei mir sein, um meine Herrlichkeit zu sehen, sagt Jesus, nicht ich. Ja, er ist ja da. Ich habe an diesem Vers echt ein bisschen gebastelt und dachte so, ich verstehe es nicht ganz. Und dann fiel mir wieder ein, was in Vers 1 steht. In Vers 1 steht, dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn sich verherrliche. Und in Vers 5, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus selbst auf dem Thron in Ewigkeit, zur Seite des Vaters, des Lamm Gottes, das ist die Herrlichkeit, von der hier gesprochen wird. Und in diese Herrlichkeit lädt er uns ein und sagt, hey, meine Brüder sollen da sein und Schwestern natürlich auch. Sie werden dabei sein, sie werden es sehen, sie werden es schmecken. Jesus war an der Stelle kurz vor seinem Tod. Und das, was er da tut, ist etwas, was zutiefst menschlich ein Stück weit ist. Als mein Vater wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hatte, war sein Wunsch, seine Liebsten nochmal zu sehen. Und er hat gerufen und hat gesagt, kommt vorbei. Und wie häufig lesen und hören wir davon, dass Menschen, die schwer krank sind, kurz vorm Tod sind, so lange warten, bis sie alle nochmal gesehen haben, bevor sie dann wirklich friedlich und zufrieden gehen können. Und mein Wunsch, als mein Vater da war, war, ich möchte ihn wiedersehen in der Herrlichkeit. Ich weiß nicht, ob ich es tue. Ich kann es nicht sagen. Er hat sein Leben lang dagegen gekämpft. Ich gebe Gott die Freiheit, kurz vorher irgendwann noch einen Moment gehabt zu haben mit ihm, wo er sich nochmal anders hätte entscheiden können. Ich durfte mit ihm beten in seinen letzten Stunden. Und wer weiß, vielleicht ist was durchgekommen. Das ist meine kleine Hoffnung an der Stelle. Ich weiß es nicht. Aber das ist doch der Wunsch, den wir haben, wenn wir Menschen lieben, dass wir mit ihnen wirklich die Ewigkeit verbringen. Dazu werden wir hier nicht nur eingeladen, sondern wir kriegen das Ticket gleich dazu. Du darfst kommen, du wirst dabei sein. Und wie kommen wir in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit? Das ewige Leben durch die Erkenntnis und Annahme Jesu als Retter. In Vers 3 heißt es, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist unser Ticket, dass wir dann dabei sind. Nochmal die 5 Botschaften. Erstens, dieses Gebet gilt dir und wenn er es für dich betet, dann wird es eintreffen. Wir sind auf dieser Welt und diese Welt hat Bedrängnis, aber wir werden bewahrt und beschützt vom Höchsten und Größten und wir dürfen auch Freude darin haben. Wir dürfen uns freuen, wir dürfen wirklich fröhlich sein. Gottes Liebe ist in uns. Und nochmal, sind alles keine Konjunktive. Ich habe meinen Deutschlehrer gefragt. Das sind Aussagen. Gottes Liebe ist in uns. Jesus selbst ist in uns. Wir sind ausgesondert für ihn und für ihn bestimmt. Viertens, vollendete Einheit ist das göttliche Zeichen. Und durch die Liebe untereinander und die Einheit untereinander erkennt die Welt die Macht Gottes. Und fünftens, wir kommen durch ihn in die Ewigkeit und dürfen dort mit ihm die Herrlichkeit sehen. Das sind 5 Botschaften für dich heute Morgen, aber eigentlich nur eine, aber eine gute. Jesus, das ist die Botschaft dahinter. Und eins ist mir noch aufgefallen als Abschluss, dieses Gebet Jesu, das war mir beim Durcharbeiten auch immer wieder aufgefallen, hat ganz viele Ähnlichkeiten mit dem Vater Unser, mit dem Gebet, was Jesus uns gegeben hat. Der, du bist im Himmel, er steht hin, guckt nach oben und sagt, Vater, dein Wille geschehe. Errette uns vor dem Bösen. Und er sagt, er wird uns erretten von dem Bösen. Und deswegen hatte ich mir gewünscht, dass wir vielleicht alle zusammen aufstehen und gemeinsam das Vaterunser zum Abschluss beten.